Shoretime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter Gediermeier.
Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shoretime. Ich küstenschnacke heute quasi im Mittelpunkt der Welt. Von einst, wo sich vor weit über 1000 Jahren einer der wichtigsten Warenumschlagsplätze im Norden befand, kann heute eines der bedeutendsten archäologischen Museen Deutschlands besichtigt werden. Worüber Besuchende staunen können, das weiß vom Museum für Archäologie Schloss Gottorf der Leiter des Wikingermuseums High Tabu in Bußdorf, Dr. Matthias Toblak. Moin, Matthias.
Moin.
Wir stehen bei bestem Wetter vor dem Ausstellungshaus des Wikingermuseums High Tabu und drehen ja gleich eine Runde durch das wunderschöne Areal. Aber der Beginn für die Leute, die euch besuchen, ist stets hier direkt am Museum. Was kann man denn da drinnen alles erleben, erfahren und erlernen?
Der Rundgang beginnt im Ausstellungshaus. Wir haben dort auf etwa 1000 Quadratmeter eine ganz traditionelle Ausstellung. Also die Funde aus High Tabu, die hier in über 100 Jahren geborgen worden sind. Im Fokus der Ausstellung sind 8772 Funde. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich kenne die Nummer. Das heißt, unsere Besucher können hier einen ersten Einstieg in die Welt der Wikinger, in die Welt von High Tabu machen.
Ja, wie waren denn die Wikinger so? Eine kurze Antwort parat?
Nicht so, wie wir meinen.
Ah, genug? Ein bisschen länger darf es dann schon sein.
Die Wikinger waren kein einheitliches Volk. Man hat sich auch nicht als Wikinger betrachtet, sondern Wikinger ist nichts anderes als eine Tätigkeit, auf Raubzug sein.
Aha, also das heißt, das ist gar keine Nation oder man kann das gar nicht verbinden mit irgendeiner geologischen bzw. geografischen Geschichte, sondern das ist ein Beruf.
Fast, also es ist noch nicht mal ein Beruf, denn die meisten Menschen waren genau das, was die Menschen im übrigen Europa auch waren zu der Zeit. Sie waren Bauern, Handwerker, Fischer, Händler und nur für eine begrenzte Zeit, für einen Sommer, vielleicht ein paar Jahre in Folge, ist man vielleicht auf so einen Viking, auf einen Raubzug gegangen und war dann Wikinger. Geografisch ist das schon teilweise begrenzt, denn die meisten Menschen oder die Menschen, die wir unter diesem Begriff fassen, die kommen aus Skandinavien. Die verbreiten sich aber in der nahezu gesamten damals bekannten Welt. Wir haben also unserem Begriff Wikinger nach auch Wikinger in Osteuropa, in Russland, im Nordatlantik, auf den britischen Inseln, eigentlich überall, wo sie hinkamen.
Und was bekommt man in dem Museum dann zu sehen von diesem Viking, von diesem Raubzug und von dem, also Sachen, die sie mitgebracht haben? Was habt ihr im Museum da?
Wir haben zum einen natürlich mal ganz profane Alltagsgegenstände. Die Holzschalen, aus denen man gegessen hat, die Keramik, die man hergestellt hat. Wir haben natürlich die Handelsware. High Tabu ist eigentlich der zentrale Handelsplatz im 9., 10., 11. Jahrhundert für ganz Europa. Und hier kommen Waren aus aller Herren Länder zusammen. Und wir haben natürlich auch Funde von Gegenständen, die irgendwo geraubt worden sind. Denn wenn ich irgendwo beispielsweise eine Kirche oder ein Kloster überfallen habe, dann muss ich das Gut ja irgendwo auch wieder verkaufen. Sonst habe ich ja nichts davon. Ich kann ja kein Gold essen.
Ihr seid ja auch noch UNESCO-Welterbe zusammen mit dem Dannewerk. Was ist das und warum ist das wichtig für euch?
Das UNESCO-Welterbe ist quasi ein Zertifikat dafür, dass High Tabu und das Dannewerk, also diese enorme Befestigungsanlage, das größte Bodendenkmal Nordeuropas, von kultureller Bedeutung für die gesamte Menschheit sind und besonders schützens- und erhaltenswert. Das ist natürlich ein Titel, den bekommt nicht jeder. Wir stehen da in der Reihe mit den ägyptischen Pyramiden oder der chinesischen Mauer. Für uns ganz konkret heißt es, dass natürlich das etwas ist, was noch mehr Besucher anzieht, was uns natürlich aber auch einige, ja, ich sag mal, eine besondere Verantwortung auferlegt und dementsprechend auch einige Verpflichtungen.
Die da wären?
Wir müssen natürlich das Arealnetz noch mehr beschützen, als es ohnehin schon der Fall ist. Das heißt, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir uns natürlich über viele Besuchszahlen freuen und auf der anderen Seite natürlich aber schauen müssen, wo viele Besucher sind, ist viel Müll, die Wege werden ausgetreten und wir müssen das Bodendenkmal High Tabu, um das es ja geht, auch schützen.
Du sagst gerade Wege, jetzt macht sich schon nach einer kleinen Waldbiegung der erste Blick auf. Ich glaube, das ist jetzt schon das Hadebian Noor, das wir da sehen. Wie lange geht man denn von eurem Museum hinaus in die Wikingersiedlung?
Das sind so 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt, ob man über diesen großen prägenden Halbkreiswall drüber gehen möchte.
Und das machen wir auf jeden Fall gleich, ne?
Ja, einen größeren Blick über das Gelände erhaschen möchte. Also, das ist eine ganz bequeme, ganz angenehme Fußreichweite.
Also das heißt, das kann auch irgendwie jeder gehen und erreichen dadurch?
Ja, also wir sind jetzt nicht absolut barrierefrei, ist immer noch ein Wald- und Wanderweg. Aber gerade für Familien mit Kindern lohnt sich das. Die Kinder mussten im Museum so ein bisschen, ne, nicht still sein, aber ein klassisches Museum erleben. Und das ist schön, hier draußen ein bisschen Bewegung mit drin zu haben.
Und es ist wunderbar, rechts die Kühe, links das Noor, fantastisch. Aber ich glaube, es gibt für Leute, die ein bisschen geh-eingeschränkt sind, auch noch eine Möglichkeit, eine andere Anfahrt zu wählen. Ist das richtig?
Also wir haben noch Behindertenparkplätze für Menschen mit offiziellem Behindertenparkausweis. Die können dann nochmal deutlich näher an Heiterbu dran parken, müssen dann immer noch ein Stückchen gehen, weil wir nicht mit Autos oder Besucher nicht mit Autos in den Halbkreisball selber hineinfahren dürfen.
Ihr habt ja wahnsinnig viel Programm, ist mir aufgefallen, wenn man auf eurer Homepage guckt, www.heitabu.de. Ihr habt Programme über das ganze Jahr hin. Was erwarten denn die oder was können die Menschen erwarten, die euch besuchen, gerade in der Sommerzeit?
Also natürlich können sie einen Einblick in das Leben in der Wikingerzeit in Heiterbu erwarten. Denn das ist das, was wir mit den Wikingerhäusern vermitteln möchten. Nach dem Besuch in der Ausstellung, der so ein bisschen traditionell kognitiv ist, kann man all das, was man im Museum gesehen hat, jetzt bei den Wikingerhäusern wirklich erleben. Man kann die Wikingerzeit mit allen Sinnen erfahren. Und das versuchen wir im Sommer über dieses Programm durch Freiwillige aus der Living History Szene zu füllen. Also Menschen, die in ihrer Freizeit Wikinger darstellen, die dort dann das Wochenende verbringen oder ihren Urlaub verbringen, für uns quasi als lebendige Saaltexte fungieren und gleichzeitig aber auch das Ganze lebendig gestalten, sodass man dann die Exponate, die man im Museum gesehen hat, tatsächlich auch mal in der Nutzung sehen kann. Wofür ist das verwendet worden? Was macht man damit? Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Wie riecht das?
Wie viele Freiwillige oder wie viele Leute castet ihr denn da zusammen als Wikinger? Und gibt es denn da immer genügend Leute, die das auch machen wollen bei euch?
Also genügend gibt es für mich nie. Wir sind hier ein frühstädtischer Handelsplatz, also im Idealfall hätten wir 2.000 bis 3.000 Leute. Das kriegen wir schlechthin. Wir haben eine relativ große Szene, also ich schätze mal, dass es in Deutschland mehrere Tausend sind. Hier in unserem Umfeld haben wir schon mehrere Hundert, ich habe über 100 Ehrenamtliche. Also das liegt so zwischen 2-3 Leuten auf der Fläche und tatsächlich größeren Gruppen mit 40, 50 Leuten. Bei unseren Märkten jetzt im Sommer werden wir mit knapp 400 Wikingern vor Ort sein.
Boah, das ist echt aber auch krass. Und die sind dann auch alle verkleidet und haben Wikinger-Klamotten an?
Das ist die Grundvoraussetzung, ja, natürlich. Sie sollen ja einen authentischen Einblick in die Wikingerzeit geben. Und wir sind immerhin noch ein Museum und UNESCO-Welterbe. Das heißt, hier ist nichts mit Baumwollklamotten, sondern ich erwarte von den Leuten, dass sie wirklich authentische, auf dem gegenwärtigen archäologischen Standpunkt basierende Kleidung tragen und dann wirklich einen realistischen Einblick in das Leben der Wikingerzeit vermitteln können.
War denn die Kleidung so anders als jetzt bei uns?
Naja, das Grundkonzept Kleidung hat sich in den letzten 1000 Jahren nicht groß verändert. Das ist ein Hemd, eine Hose für Männer, für Frauen oft ein Kleid. Die Schnitte sind natürlich ein bisschen anders und wir haben natürlich andere Stoffe. Also das meiste hier ist Wolle, ein bisschen Leinen für die etwas reicheren. Und das ist dann wahrscheinlich der größte Gegensatz zu unseren Baumwoll- und Jeanskleidungen.
Ja, und die Podcast-Hörenden merken schon, der Wind weht kräftig, aber die Sonne scheint. Und man merkt auch ein bisschen am Atem. Wir haben jetzt so einen kleinen Berg erklommen über ein paar Treppen und werden gleich eine wunderbare Aussicht haben von diesem Rundwall. Wie ist der denn entstanden? War der auch schon immer da?
Nee, der war nicht immer da. Wir wissen tatsächlich nicht ganz genau, wann er überhaupt errichtet worden ist. Also es gibt noch ganz, ganz viele offene Fragen rund um Heiterbu. Wahrscheinlich irgendwann Anfang des 10. Jahrhunderts hat ein dänischer König diesen Wall errichtet, um Heiterbu zu befestigen, der dann immer weiter ausgebaut wurde über die Generationen und jetzt dann diese stattliche Höhe hat.
Da links tut sich auch schon die Siedlung auf. Was ist denn eigentlich diese Siedlung genau?
Diese Siedlung ist kein kleines gallisches Dorf, auch wenn es jetzt gerade so romantisch wirken mag. Es ist ein Siedlungsausschnitt. Man hat von 2005 bis 2008 7 Häuser rekonstruiert nach Original, also auf originale Art und Weise nach den Originalbefunden hier aus Heiterbu. Und die sollen einen kleinen Einblick daran vermitteln, wie die Häuser hier im 9. und 10. Jahrhundert ausgesehen haben. Denn wenn wir jetzt einmal schauen, wir sehen dieses riesige Areal, das sind etwa 25 Hektar. Das war in der Wikingerzeit nahezu komplett flächendeckend dicht bebaut. Da standen jetzt also nicht nur 6-7 Häuser, so wie jetzt, sondern das war das, was einer frühen Großstadt am nächsten kommt.
Und die Wikinger kamen über das Hadebüer Noor reingefahren. Da mussten sie wie ging das überhaupt? Wie kamen sie denn überhaupt hier an diesen Eingang seeseits von Hadebü hin?
Wir haben über das Hadebüer Noor eine direkte Verbindung zur Schlei. Die ist jetzt über diesen Hadebier Damm abgeriegelt. Der ist natürlich neuzeitlich aus dem 19. Jahrhundert. Aber man konnte quasi von der Hafenanlage in Heiterbu über die Schlei hinaus bis in die Ostsee vordringen.
Und wir sehen jetzt hier oben vom Wall auch ganz schön die Landebrücke. Das müsste sie doch sein, da links, die da ins Wasser reinragt. Ne?
Genau, das ist ein winziger Bruchteil von dem, was es als Hafen hier gegeben hat. Bei den Grabungen 1979, 1980 hat man 1% des Hafens etwa ausgegraben und hat Pfosten für eine Landungsbrücke von 1500 Quadratmetern gefunden. Rekonstruiert sind da jetzt nur 400. Das heißt, das Ding war schon dreimal so groß und wir können davon ausgehen, auch wenn wir es nicht sicher wissen, dass der Großteil dieses Uferbereiches, vielleicht sogar das gesamte Ufer, gesäumt war mit diesen riesigen hölzernen Plattformen. Das war das bebende Herz von Heiterbu.
Und wenn die dann da angelandet sind und dann die Leute, die da drin gewohnt haben in der Siedlung, dann muss der Action gewesen sein, ne?
Absolut. Das wirkt jetzt alles so naturromantisch. Hier ist auch Landschafts- und Naturschutzgebiet. Vor 1000 Jahren wird es laut und stinkig gewesen sein. Wir haben keinen Zensus. Wir wissen nicht, wie viele Menschen hier gelebt haben. Aber ich schätze, dass im Sommer in der Hochzeit hier 2.000 bis 3.000 Leute sich getummelt haben. Also das war eng, stickig, laut, stinkig und wahrscheinlich auch gefährlich.
Und wenn die dann ankamen mit ihren Waren und dann, würde ich mal so sagen, die Leute neugierig, was da alles mit. Also ein Hafen ist ja auch immer Tor zur Welt. Da kamen ja wahrscheinlich auch mal neue Gedanken mit hier ins Landesinnere. Da kamen ja neue, ja nicht nur neue Materialien, neue Stoffe, sondern eben auch alles neu von den Leuten, die reinkamen. Wie hat sich das ausgewirkt?
Enorm. Klar, ein Handelsplatz ist nicht nur der Umschlagplatz für Gegenstände, sondern eben auch der Platz, wo Ideologien, Ideen, Technologien umgeschlagen werden. Das prägendste Bild ist sicherlich das Christentum, das aus dem Süden hier nach Heiterbu kam. Und der Missionar Ansgar, der Apostel des Nordens, hat sich ja ganz bewusst diesen Handelsplatz hier ausgesucht, um das Christentum zu verkünden, weil hier vielleicht schon christliche Händler aus dem Süden ansässig waren, vor allen Dingen aber, weil Heiterbu eben das Tor zum Norden war. Und dementsprechend alles, was an neuen Ideen, Technologien hingekommen ist, hat sich zuerst hier in Heiterbu manifestiert.
Jetzt gab es ja oder gibt es ja ein sehr tolles Interview auch von dir auf eurer Homepage, das ich mit Interesse gelesen habe, über diese Wikinger-Romantik, von der du auch gerade schon gesprochen hast, die ja relativ oft für rassistische Propaganda auch missbraucht wird. Warum eignen sich denn eigentlich diese Wikinger aus wissenschaftlicher Perspektive überhaupt gar nicht dafür?
Ja, zum einen einmal, wie eingangs gesagt, es ist kein einheitliches Volk. Sondern man konnte eben Wikinger werden, wenn man sich einem dieser Raubzüge angeschlossen hat. Und das wissen wir inzwischen über DNA-Analysen. Das waren eben da nicht nur unsere Skandinavier, die auch nicht alle groß und blond und blauäugig waren, sondern das konnten auch dann Menschen aus dem angelsächsischen Kulturkreis, aus dem slawischen Kulturkreis beispielsweise sein. Das heißt, wir haben, wenn wir von den Wikingern sprechen, dann ist das eher so ein Kulturschirm, der über allem drüber steht. Und da konnte man sich hinein integrieren. Es haben sich aber auch Menschen, die wir als Wikinger bezeichnen würden, in andere Kulturen integriert. Und gleichzeitig haben wir mit Heiterbu eben so etwas wie einen Schmelztiegel der Kulturen. Hier kommt eben alles zusammen, hier vermischt sich das. Hier leben nicht nur unsere Wikinger, unsere Dänen, sondern auch Sachsen, Slawen, Franken, Friesen. Und wahrscheinlich hat man sich hier nach ein paar Generationen auch nicht mehr als Däne oder als Wikinger gesehen, sondern man war ein Teil dieser, weiß ich, kosmopolitischen Identität in Heiterbu.
Jetzt habe ich richtig Lust, in die Siedlung und die sieben Häuser zu sehen. Los geht's. So, wir sind nach einem kleinen Spaziergang angekommen, jetzt auf dem historischen Gelände mit der rekonstruierten Wikinger-Siedlung. Also das ist ja fast so eine Zeitreise ins 9. Jahrhundert, oder wo sind wir da jetzt gerade?
Wir sind tatsächlich in so einem Mischmasch zwischen dem 9. und dem 10. Jahrhundert. Einige dieser Häuser sind nach Vorlagen von Ende des 9. Jahrhunderts wieder aufgebaut worden. Und eines, diese große Halle, die wir uns gleich anschauen können, ist aus dem 10. Jahrhundert.
Ihr habt sieben Häuser rekonstruiert und die sind ja nicht alle gleich. Für die Besuchende gibt es die Möglichkeit, in ganz unterschiedliche Themenbereiche reinzuschielen und zu gucken. Was sind das denn für Themenbereiche?
Ja, es sind bei der Einrichtung der Häuser Themenbereiche rausgesucht worden, die hier in Heiterbu aufgrund der archäologischen Funde nachweislich eine große Rolle gespielt haben. Also vor allen Dingen natürlich Handwerk. Wir haben hier den Holzhandwerker, der zum Beispiel Spanschachteln herstellt, der drechselt. Wir haben einen Schuster, einer meiner Mitarbeiter ist tatsächlich auch gelernter Sattler und Schuhmacher, der dann hier also die Schuhproduktion aufzeigt. Wir haben das Haus des Tuchhändlers, wir haben das Händlerhaus, wir haben die Kammmacherwerkstatt, weil hier in Heiterbu in großem Umfang Kämme aus Horn und Geweih produziert worden sind.
Dass das hier alles gemacht wurde, das wisst ihr eben aus den Sachen, die hier gefunden worden sind. Und wie baut man denn, wie rekonstruiert denn man überhaupt zu Häusern nach? Also da ist ja viel Glauben oder mehr Wissen dabei?
Das ist eine Frage, da bin ich ganz besonders stolz drauf, sie beantworten zu können, weil wir hier in Heiterbu einzigartige Bedingungen in der Befunderhaltung von organischem Material haben, also Leder, Textilien und vor allen Dingen eben Holz. Zum einen einmal ist der Untergrund hier sehr feucht. Und das führt natürlich dazu, dass ich gerade das Holz der Häuser ziemlich gut erhalten kann. Und Haithabu fiel nach den Zerstörungen 1050, 1066 quasi in Vergessenheit. Hier ist nie was gebaut worden, man hat hier keinen Asphalt aufgebracht, man hat nicht in den Boden eingegriffen durch Baumaßnahmen. Das heißt, die Befunde hier in Haithabu sind einzigartig erhalten geblieben. Und die Häuser, die hier rekonstruiert worden sind nach den Vorlagen aus der Wikingerzeit, da konnte man bis auf das Dach tatsächlich alles nachvollziehen. Weil zum Teil die Häuser, sogar die Wände, bis auf 2 Meter Höhe erhalten geblieben sind.
Also als ob man die Vergangenheit aus dem Boden mit so einem Aufzug hochfährt, also plus die ganze Arbeit, die noch drinsteckt?
Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass eines dieser Häuser, das eben fast komplett erhalten geblieben ist, zusammengeklappt war, wie so ein Kartenhaus, dann trifft das Bild schon ziemlich gut zu.
Du hast ja gerade vorhin auch schon erzählt von den vielen Menschen, die hier in der Sommerzeit die Wikinger ja, spielen, beziehungsweise ja eher sind, denn sie leben ja tatsächlich auch über Nacht hier dann für dieses Jahr, Vierteljahr oder wie lange sind die denn da?
Das hängt völlig davon ab. Es gibt Leute, die kommen nur für eine Nacht. Es gibt Leute, die sind das Wochenende hier, das sind die meisten. Es gibt auch einige Leute, die sind dann 2, 3 Wochen hier und können dann hier, je nachdem, wie intensiv sie die Wikingerzeit erfahren wollen, auch leben. Also wir haben natürlich auch Duschen und Toiletten und eine halbwegs moderne Spülküche. Aber dann wird in den Häusern gekocht, es wird in den Häusern geschlafen. Man kann dann tatsächlich mal ja, die Wikingerzeit abseits des Alltags erleben.
Moment, ihr seid doch aber ein Museum. Ich meine, in so rekonstruierten Häusern entstehen sie endlich, darf gekocht werden und was weiß ich, und Feuer gemacht werden. Ist das für dich als Museumsdirektor nicht so, oh mein Gott, nicht, dass irgendwas in Flammen aufgeht? Oder gibt es einen Mehrwert auch für euch?
Also einen Mehrwert gibt es. Feuergefahr ist natürlich klar. Deswegen haben wir hier auch moderne Brandschutzanlagen, also mit Feuerlöscher und allem Möglichen. Aber faktisch ist es so, je intensiver die Häuser belebt werden, desto länger halten sie. Wenn die ganze Zeit leer stehen würden, es ist kalt, es ist nass, dann würde die Substanz relativ schnell anfangen zu faulen und die Häuser würden verrotten. Das heißt, für uns ist es von Vorteil, wenn sie belebt werden. Das ist das, dafür sind Häuser gebaut worden.
Und dann sehen die ja wahrscheinlich auch, wenn irgendwas kaputt geht gleich und können euch benachrichtigen oder machen es im Notfall selber?
Genau, sie können die Häuser auch ein bisschen pflegen, Spinnenweben wischen, Holz hacken und natürlich passen sie so ein bisschen auf. Wir haben dadurch also eine ganze Menge von freiwilligen Hausmeistern auf der Fläche.
Freiwillige Hausmeister, das klingt sehr gut und gar nicht so nach Wikinger.
Freiwillige Wikinger-Hausmeister.
Freiwillige Wikinger-Hausmeister, das ist toll. Es gibt sicherlich im Sommer hier ein paar tolle Programme. Was empfiehlst du denn unseren Zuhörenden? Wann lohnt es sich, nach Haithabu zu kommen, außer immer?
Genau, immer lohnt es sich. Ganz besonders immer lohnt es sich Mitte Juli bei unserem großen Sommermarkt. Und das ist eigentlich eine der größten Veranstaltungen, ich würde sagen, in Europa zur Wikingerzeit. Wir werden dieses Jahr auch wieder etwas zwischen 350 bis 400 Teilnehmer haben, die dann hier in den Zelten auf der großen Marktfläche neben den Häusern lagern. Bei den Häusern ist auch was los, es ist international. Und ich glaube, dass das so ein winzig kleiner Einblick dran ist, wie quirlig, wie lebendig Haithabu tatsächlich vor 1000 Jahren gewesen sein wird.
Keine 10 Autominuten von diesem Wikinger-Museum, wo wir uns ja gerade sind, liegt das Schloss Gottorf entfernt mit der aktuellen Ausstellung Wikinger-Dämmerung, Zeitenwende im Norden. Lohnt sich denn der Abstecher?
Ja, natürlich. Die Sonderausstellung ist auf der einen Seite eine der größten Sonderausstellungen zur Wikingerzeit, die wir in den letzten Jahrzehnten in Europa haben sehen können. Es sind wundervolle Funde. Ich war nicht dran beteiligt an dieser Ausstellung, aber es sind wirklich ganz großartige Funde. Neufunde, die man so zum Teil noch nie gesehen hat, beispielsweise von den letzten Ausgrabungen hier in Haithabu. Das sind Sachen, die mir vorher auch nur vom Papier bekannt gewesen sind. Und wir haben eine fast 1:1 Reproduktion des berühmten Teppichs von Bayeux. Also wer den mal in voller Länge und voller Pracht erleben will, ohne nach Bayeux fahren zu müssen, der kann das bei uns im Schloss
Bayeux Gottorf. Ist auch schön, aber Schleswig-Holstein ist natürlich viel, viel schöner. Also das schafft man aber gut an einem Tag. Haithabu, die Siedlung, das Museum und Schloss Gottorf könnte man mit einem Tag schaffen? Oder?
Also man kann das machen, wenn man sich den Wikinger Overkill geben will. Ja, das ist möglich. Wir haben allerdings auch Kombi-Tickets, die sind 3 Tage gültig. Ach. Dann kann man also an einem Tag das eine machen und dann am nächsten Tag oder einen Tag später dann das andere.
Wir müssen über die Zukunft reden, Matthias, denn die Wikinger müssen ja irgendwie rübergerettet werden für alle Menschen, die jetzt noch ganz jung sind und die vielleicht sich auch interessieren für das, was damals passiert ist. Wie schafft ihr das als Museum, den Schritt in die Zukunft zu machen? Digitalisiert ihr viel? Was sind eure Programme? Ja, wie geht es den Wikingern in der Zukunft hier bei euch im Museum?
Also ich bin prinzipiell optimistisch, dass es den Wikingern auch in der Zukunft gut gehen wird. Denn die Geschichte zeigt, die Wikinger waren immer populär und immer modern. Das werden sie auch in der Zukunft sein. Für uns hier im Museum ist das natürlich eine große Herausforderung. Wie gehen wir in dieser immer digitaleren Welt um? Wir haben, wie ich gesagt habe, eine ziemlich klassische Ausstellung. Da sind die Funde im Fokus. Wir haben ziemlich wenig digitale Medien. Ist das etwas, was in 20 Jahren auch noch von den Besuchern so gewertschätzt wird. Was wir derzeit machen, ist eine große Strategie aufzustellen, wo wir mit dem Museum in 10, 12 Jahren tatsächlich sein wollen. Das heißt, was möchten wir am Ausstellungshaus ändern? Was möchten wir hier draußen bei den Wikingerhäusern ändern? Denn hier kann man die Wikingerzeit erfahren. Das ist das Fund, mit dem wir ganz besonders wuchern können. Und da sammle ich gerade sehr viele Gedanken und beginne die ersten Sachen zu verschriftlichen und dann geht es an das unangenehme Geld einsammeln.
Zwischendurch hört man immer so eine Windböe, aber du hast ja gerade schon bei unserem Spaziergang hier gesagt, keine Wikinger ohne Wind, denn das hat sie ja angetrieben, ne?
Die meisten Wikinger-Schiffe sind eigentlich Hybriden, also man kann sie rudern und man kann segeln, aber erst mit der Erfindung oder der Übernahme des Ra-Segels irgendwann im, keine Ahnung, 7. vielleicht erst 8. Jahrhundert ist die Wikingerzeit, wie wir sie kennen, überhaupt erst möglich geworden. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben ja unseren kleinen Botschafter der Wikingerzeit, unser kleines Segelboot. Rudern macht nicht so viel Spaß.
Warum nicht?
Ist anstrengend.
Also so ein Wikingerschiff vor allen Dingen, ne? Also
genau, je nachdem wie man fahren will, wenn man eine Strömung dagegen hat, dann kommt man mitunter nicht vom Fleck. Also da ist schon ein ordentlicher Wind für den Wikinger schon das Glück der Welt.
War auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall ein echter norddeutscher Podcast jetzt gewesen mit viel, viel Wind, aber auch wahnsinnig tollen Informationen. Vielen Dank. Und zum Ende unseres Gesprächs kommen wir natürlich traditionell zur Rubrik Shorttime Shorts mit der Bitte um relativ kurze Antworten. Manchmal frage ich aber auch nach. Bist du bereit,
Matthias? Ja.
Also, wenn du dich mit einem waschechten Wikinger auf einen Küstenschnack treffen könntest, was würdest du ihn als allererstes fragen?
Ich würde ihn fragen, wie er sich selber bezeichnet, um diese unselige Wikinger-Diskussion mal zu beenden.
Jetzt darfst du hier einsteigen, ne, an der Landebrücke in das Wikingerschiff. Du müsstest nicht rudern, es würde alles gemacht werden und die nehmen dich mit raus. Und du darfst sogar noch entscheiden, wohin es geht. Wohin soll die Reise gehen?
Na, das kann ich relativ einfach beantworten. Miklagard. Konstantinopel, das heutige Istanbul, damals Hauptstadt des Byzantinischen Reiches, der Nabel der Welt schlechthin. Nach Konstantinopel verlief im Endeffekt, das war das Ziel aller Handelsunternehmungen aus Skandinavien. Und dort, aus so einer kleinen Siedlung hier kommt, mit Lehmhäusern, redgedeckt und dann in diese goldene Stadt zu kommen, das stelle ich mir überwältigend vor.
So, jede Zeitreise hat ja mal ein Ende. Du kehrst zurück zu uns in den echten Norden. Wir sind jetzt auch wieder in diesem Jahr angekommen. Was zieht dich denn nach Hause, nach Schleswig-Holstein, dein selbstgewähltes Zuhause ja im Moment?
Ich werde jetzt natürlich antworten mit meiner Tochter und meiner Frau. Bei der Zeitreise, glaube ich, wäre es dann die Dusche.
Okay, also klar. Das ist, würde ich mal, ganz pragmatisch. Das ist sehr schön. So, ich mache mich ja gleich mit dir auf den Rückweg und mache nochmal gleich einen Zwischenstopp in eurem gut sortierten Museumsshop. Denn Drachenkopf und Torshammer gehen ja immer. Was bedeuten die eigentlich, Drachenkopf und Torshammer?
Der Drachenkopf ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja immer diese Vorstellung, dass die Drachenköpfe an den Steven der Wikingerschiffe gesessen hätten. Faktisch haben wir archäologisch keinen einzigen. Es gibt aber Abbildungen aus der Wikingerzeit. Und das macht mich so ein bisschen skeptisch, weil auf der einen Seite gab es sie ja schon, laut Abbildung, und auf der anderen Seite haben wir keinen gefunden. Das ist so einer der beliebtesten Mythen der Wikingerzeit, den wir so ein bisschen auf den Puls fühlen müssen.
Ah, ja, dann habt ihr doch noch was zu tun in der Zukunft. Und was ist mit dem Torshammer?
Der Torshammer ist tatsächlich relativ einfach. Das ist das Symbol des heidnischen Donnergottes Thor. Und wir können es ziemlich gut sehen, dort, wo die ersten Christen in Skandinavien begonnen haben, ihren Glauben durch ein Kreuz am Hals auszudrücken, gab es offensichtlich so eine kleine Gegenreaktion, dass dann die ersten Heiden auf die Idee gekommen sind, diese kleinen Torshammer-Amulette, die gab es schon durchaus vorher, aber dass man die dann in Edelmetall dann auch um den Hals getragen hat, um dann zu zeigen, ihr seid Christen, wir eben noch nicht. Wir haben hier aber einen ganz spannenden Befund, nämlich einen Torshammer und da ist auf der vorderen Schauseite ein Kreuz eingeputzt. Also das geht so ein bisschen nahtlos ineinander über.
Also, da muss ich da nochmal reinschauen. Das mache ich auch. Und wer noch mehr eintauchen möchte in die Welt der Wikinger, dem kann ich unseren Podcast mit der Serie Nummer 3 empfehlen. Der ist schon etwas älter, aber wir haben gelernt, die Wikinger sind ja zeitlos. Und wer keine Episode verpassen möchte, der abonniert einfach unsere Serie. Frische Folgen gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und über jede gute Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Vielen Dank für das Gespräch, Dr. Matthias Toplak.
Gerne.
Ja, und tschüss vom Hadebüer Nord.
Das war eine neue Folge von Shoretime, der Küstenschnack. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.